Menschen im Porträt. Eine Sendereihe von Radio Maria Österreich.
Herzlich willkommen zur Sendung Porträt auf Radio Maria. Heute ist ein besonderer Tag, Tag des Judentums. Und so freue ich mich jetzt auf ein Gespräch mit Rabbi Dr. Yuval Lapide. Sie kennen ihn vielleicht schon, er ist nicht zum ersten Mal hier auf Radio Maria zu hören. Wir durften einige Tage mit seinen Ausführungen miterleben, das war vor einiger Zeit, und wir freuen uns, dass wir ihn heute persönlich erkennen lernen dürfen in der Sendung Porträt. Ich grüße Sie, wir sind übers Telefon verbunden. Grüß Gott, Herr Dr. Lapide.
Grüß Gott, liebe Veronika, im wunderschönen Wien.
Vielen Dank, Sie kennen also Wien ein bisschen, ja?
Ja.
Was mögen Sie denn gerne an dieser Stadt?
Wissen Sie, ich bin so dankbar, Sohn eines Wiener Juden zu sein. Mein berühmter Vater Pinchas Lapide, der vom Himmel herabschaut und hinunterhört, wie wir heute miteinander sprechen, ist in Wien geboren. Mein Vater lebte lange Zeit bis zum Anschluss am 14. März 1938 in Wien. Und ich habe mich auf die Suche gemacht in den 2000er Jahren, in Anfang der 2000er Jahre, nach seinen Vergangenheitsepochen in dieser Stadt. Ich habe die Archive untersucht, ich habe Wien 2 besucht, ich habe die LaSalle-Straße, Ferdinand-LaSalle-Straße Nummer 5, in der er geboren werden durfte, besucht. Es war für mich eine spannende Erkundung meiner eigenen Vergangenheit in der österreichischen Wiege, und ich habe Wien wirklich ins Herz geschlossen. Ich war sehr oft in der Stadt, ich habe das jüdische Wien kennengelernt, ich habe das christliche Wien kennengelernt, ich habe ja sehr viele Vorträge für die Erzdiözese Wien halten dürfen, sodass ich merke, es ist wirklich eine ganz tiefe emotionale Beziehung zur Wiege meines Vaters in dieser Stadt. Besonders, wie gesagt, der zweite Bezirk, die sogenannte Matzesinsel, wie er sie genannt wurde, diese Region von den Juden bis zum Anschluss, hat mich unheimlich berührt, und ich bin so dankbar, dass ich dort die Taborstraße, die große Stadtgutgasse und die Städte, die heute wieder von Juden besiedelt, bewohnt werden, besuchen und liebgewinnen durfte.
Das ist sehr schön, was Sie sagen, weil es uns gleich ganz in die Mitte unserer Sendung hineinführt und auch dieses Tages heute. Jetzt haben Sie gesagt, wie Sie das bewegt hat, auch Ihre eigenen Wurzeln zu entdecken. Das gilt jetzt im Großen auch für uns als Christen in der Beschäftigung mit unseren älteren Brüdern
und Schwestern.
Im Judentum, also als Erkunden unserer Wurzeln, auch aus dem, woher wir kommen. Ja. Wenn man auf Ihre Homepage geht, dann findet man sofort dort das Wort Verständigung und Versöhnung zwischen Juden und Christen. Das haben Sie sich groß auf die Fahnen geschrieben, wenn ich das so sagen darf. Und darüber wollen wir heute in der Sendung sprechen. Aber ich möchte Sie zu Beginn bitten, dass wir noch ein wenig bleiben bei der Wiege Ihres Vaters, wie Sie gerade gesagt haben. Würden Sie uns ein wenig erzählen aus Ihrer Geschichte? Auch Ihre Eltern sind ja beide sehr bekannt. Ein wenig aus Ihrer Kindheit, Ihrer Jugend. Wer ist Yuval Lapide?
Ja, danke schön, Veronika, für die Frage. Ich bin, wie man an mir schon hört, an meinem Akzent durch und durch Deutscher, wobei ich aber sehr, sehr gern auch zu meiner österreichischen Vergangenheit bedingt durch die Herkunft meines Vaters stehe. Mein Vater, wie gesagt, ist in Wien geboren. Er lebte in Wien, wurde vertrieben 1938, 39 nach dem sogenannten Anschluss der Nationalsozialisten, der Nazis in Österreich. Er floh über den Kindertransport, das war eine Jugendrettungsaktion in Großbritannien, ins damalige Palästina. Meine Mutter ist Deutsche, lebt heute noch in Frankfurt am Main in Deutschland und war auch ein Flüchtlingskind. Floh ebenfalls 1939 nach Palästina, dem Vorläuferstaat Israels, und beide lernten sich als Flüchtlinge in Haifa, dem Sammelbecken der Flüchtlinge, kennen. Ich bin, wenn man so sagen möchte, wirklich ein Kind von Flüchtlingen. Das ist etwas, was mich sehr stark bewegt. Ein Kind von Flüchtlingen zu sein, das ist ein Thema, das ich gerne auch in Seminaren herausarbeite. Das Flüchtlingsschicksal in der Bibel gibt es ja zuhauf. Und es hat meine Identität ungemein geprägt, dass ich ein Kind von Flüchtlingen bin. Ich sage es oftmals ganz provokant in Sendungen und in Gesprächen mit Christen, dass ich Adolf Hitler, so sehr er verbrecherisch war, mein Leben zu verdanken habe. Insofern er meine Eltern vertrieb aus Nazi-Österreich und Nazi-Deutschland. Denn meine Eltern hätten sich niemals kennen und lieben gelernt, wenn nicht der Verbrecher Adolf Hitler sie gezwungen hätte, ihre geliebte Heimat Deutschland respektive Österreich zu verlassen und sie die dadurch gezwungen waren, nach Palästina zu gehen. Mein Vater kam aus gut bürgerlichen Verhältnissen, Wien 2, wie gesagt, in der Lassalle-Straße, in Ferdinand-Lassalle-Straße, Wien 2. Meine Großmutter hatte ein Zuckergeschäft in Wien 1. Mein Großvater, sein Vater, hatte eine Eisenwarenhandlung in Wien 1. Beide waren gut situiert, gut bürgerliche Verhältnisse und hatte niemals die Idee, den Gedanken, ihr geliebtes Österreich, ihr geliebtes Winnobrona Wien zu verlassen, um in die Emigration zu gehen. Meine Mutter das Gleiche. Sie kommt eher aus ländlichen Verhältnissen in Mittelfranken, in Süddeutschland und war auch wunderbar eingewurzelt in ihrem Deutschland. Beide mussten aufgrund äußeren lebensbedrohlichen Drucks ihre Heimat verlassen und lernten sich in Israel wie viele andere Flüchtlinge kennen. So dass ich immer wieder sage, so sehr es ein Verbrechen war und bleibt, was uns Juden und meinen Eltern, insbesondere meinen Großeltern, angetan wurde in der Nazizeit, so sehr steckt in jedem Bösen auch der Keim des Guten, wie mein Glaube das Judentum sagt. Und meine Eltern lernten sich durch diesen Druck, durch diesen Zwang, ihre geliebte Heimat zu verlassen, wider Willen, wie gesagt, kennen und bauten sich eine neue Gegenwart in Israel in den 40er, 50er, 60er Jahren auf. Und ich kam in den 60er Jahren zur Welt als Produkt, als Ergebnis dieser bitteren, sehr, sehr schmerzhaften Flucht, Situation meiner Eltern in Palästina. Meine Eltern haben sich schon sehr früh entschieden, in den 60er Jahren, nachdem sie sich kennenlernten, für eine Brückenbautätigkeit, sprich für eine Versöhnungs- und Verständigungsarbeit mit Deutschland und Österreich. Weil mein Vater insbesondere durchdrungen war von der Vorstellung, wir Juden haben so viel durchgemacht im Laufe unserer Geschichte und immer wieder haben wir die Hand ausgestreckt unseren Widersachern, nachdem neue Generationen ans Tageslicht kamen, um etwas Neues aufzubauen. Es gibt in der Pesach-Liturgie am Vorabend des Pesach-Festes einen großen Satz, der sagt, ich sage es einfach mal auf Hebräisch, dann übersetze ich es auf Deutsch, Bechol dor vador omdim aleinu lechaloteinu, v'akadosh baruch hu matzileinu miyadam. Wer ein bisschen Hebräisch kann, es gibt ja auch einige hebräische Freunde meiner Seminare, die heute ganz bestimmt zulauschen, weiß, dass dieser Satz bedeutet, in allen Generationen erstehen Widersacher, Feinde wider uns, wider das jüdische Volk und Gott, unser gutgütiger, großer, gnädiger Gott, steht uns immer wieder zur Seite und rettet uns aus ihrer Hand. So dass es zum jüdischen Schicksal, zur jüdischen Tradition, zum jüdischen Geheimnis gehört, verfolgt zu werden, entrechtet zu werden, entheimatet zu werden und in einer neuen Generation wieder zurückzukehren, um etwas Neues aufzubauen. Wir Juden wurden vertrieben aus unserem Land immer wieder, so im Jahre 587 vor durch die Babylonier, im Jahre 70 nach durch die Römer. Wir wurden vertrieben aus vielen großen Lokalitäten in Europa im Zuge von Antijudaismus und Antisemitismus und doch kehrten wir immer wieder zurück, weil es zu unserem Gedenken und zu unserer Tradition, zu unserem Make-up, wie man im Englischen sagt, zu unserem Eingemachten, zu unserer Tradition gehört, zurückzukehren und etwas Neues aufzubauen, sprich als Diaspora-Juden Präsenz zu zeigen. Das Judentum oszilliert immer wieder zwischen zwei Polen. Einerseits die Beheimatung in Palästina, im heiligen Land Kanaan, das 1948 neu erstehen durfte, andererseits aber in der Diaspora, in der Fremde. Diese beiden Pole charakterisieren jüdisches Leben seit unserer Existenz. Schon in der Bibel wird ja immer wieder dargestellt, wie Abraham, Isaac, Jakob pendeln zwischen Kanaan und Ägypten, Assyrien, sprich Mesopotamien. Und so bin ich sehr dankbar, dass meine Eltern sich schon früh entschieden haben, schon in den 60er Jahren, wie gesagt, als ich noch ein Knabe in Israel war, zurückzukehren nach Deutschland, nach Österreich und dort Brückenbautätigkeit zu leisten. Sprich mit christlichen Organisationen, insbesondere der katholischen Kirche in Deutschland und Österreich, Verbindung aufzunehmen und theologische Präsenz, insbesondere eben theologische Präsenz zu zeigen. Mein Vater, das möchte ich auch meinen geliebten österreichischen Zuhörern und Zuhörerinnen mitteilen, war ein enger Freund von Franz Kardinal König, dem großen Pontifex der Stadt Wien, dem katholischen Erzbischof und Kardinal. Und ich durfte auch mit ihm eine große Begegnung haben vor seinem Hinabgehen bzw. Ableben in die andere Welt. Ich durfte mit ihm sprechen, mein Vater durfte auch mit ihm Begegnungen haben und hat für ihn viele, viele große Vorträge und Seminare in der Erzdiözese Wien gehalten. Mein Vater wurde auch ausgezeichnet von Rudolf Kirchschläger, dem unvergessenen Bundespräsidenten der Republik Österreich, mit dem er auch gute Gespräche führte. So auch, fällt mir gerade ein, mit Viktor Frankl, dem großen österreichisch-jüdischen Therapeuten, mit dem ihm sehr viel emotionale und spirituelle Bande zusammenführte. Dieser Geist, Veronika und liebe Hörer und Hörerinnen, prägte mich ungemein, wie gesagt, schon in meiner Knabenzeit in Israel, in Palästina, das später eben Israel wurde, Und ich bin in diesem Geist später immer mehr aufgewachsen. Meine Eltern entschieden sich 1974, bedingt durch Einladungen der katholischen und evangelischen Kirche in Deutschland, endgültig nach Deutschland zu kommen. Seitdem lebe ich in Deutschland, pendle immer wieder natürlich zwischen meiner originellen und originären Heimat Israel und Deutschland und Österreich und weiß, dass ich in diesem Geist weiterwirken möchte. Ich bin sehr stark engagiert mit katholischen Kirchen in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, in Paris, in England und spüre, dass es nicht nur ein Bedürfnis ist, sondern wirklich eine Berufung. Mein Bedürfnis und meine Berufung sind integriert zu einer großen, in Anführungszeichen, Missionstätigkeit, weil ich wirklich spüre, Gott beruft mich, Gott fordert mich heraus, im Sinne meines jüdischen Denkens, meines jüdischen Seins in Europa tätig zu sein, gerade nach der Katastrophe und Präsenz zu zeigen, theologische Präsenz, die mir so sehr am Herzen liegt und damit dieser meiner jüdischen Tradition treu zu bleiben, dass wir Juden nie nach einer Katastrophe einen Schlussstrich ziehen dürfen, sondern ein Revival, ein Wiederbeleben, eine Renaissance, um noch ein weiteres Fremdwort zu benutzen, eine Neugeburt in dem Ort unserer Vertreibung und unserer Vernichtung zu aktualisieren.
Mhm. Darf ich Sie da fragen, wie das für Sie als Jugendliche auch gewesen ist, Ihre persönliche Entscheidung auch zu treffen, für Gott, für den Glauben auch diesen Weg zu gehen? War das immer klar für Sie oder gab es auch Phasen, wo Sie vielleicht manchmal rebelliert haben gegen die Eltern und das, was
Sehr
die Eltern
Frage.
Tun?
Ich danke Ihnen, Veronika. Ich hatte Phasen, in denen ich versuchte zu klären, was jenseits meiner theologischen Präsenz, meiner theologischen Berufung für mich wichtig sein könnte. Natürlich gab es auch einen massiven Abnabelungsprozess, der war aber wesentlich später, da kam erst in den 90er Jahren, als ich meine jüdische Präsenz, meine jüdische Bestimmung definieren wollte. Ich bin in einem relativ orthodoxen Haushalt aufgewachsen. Meine Mutter kommt aus relativ orthodoxen Verhältnissen. Mein Vater kommt aus einem liberal-jüdischen Kontext in Wien II. Und diese Mischung meiner Eltern, einerseits Orthodoxie meiner Mutter, andererseits Liberalität meines Vaters, sorgte in mir für eine Spannung, die sich Ende der 90er Jahre entlud, indem ich versuchte zu bestimmen, welche Qualität von Judentum für mich die richtige sei. Ich war bis zu den 90er Jahren, Mitte, Ende 90er Jahre, weitgehend orthodox, verkehrte in vielen jüdischen Kreisen, schlug natürlich das Buch der Begegnung mit Christen auf, aber definierte mich weitgehend als orthodoxen Juden, kam dann in eine Neuorientierungsphase und entdeckte durch viele intensive Gespräche mit Rabbinern, sowohl im orthodoxen als auch im liberalen Lager, dass das liberale Judentum für mich der neue Hafen der Geborgenheit sein sollte. Ich richtete mich aus auf viele liberale Gemeinden weltweit, in Paris, in England, in den Vereinigten Staaten, in Israel und entdeckte dadurch, gerade dadurch, liebe Hörer und Hörerinnen von Radio Maria, dass meine Berufungsintensität zunahm. Je mehr ich merkte, dass Gott mich, wie Paulus in 2. Korinther 3,6 hinausführt in den Geist, der befreit und mich andererseits befreit von der Strenge des Buchstabens, desto mehr wusste ich, dass ich prädestiniert war, mit Christen ins Gespräch zu treten und den Geist des Judentums mir als den Buchstaben zu präsentieren. Mhm. Bis dato, bis 95, 96, war ich eher geprägt durch den Buchstaben des Judentums, durch eine gewisse Strenge, die die Orthodoxie des Judentums einfach mit sich bringt. Anschließend erkannte ich aber den Geist, den Ruach auf Hebräisch Pneuma, den Geist des Judentums, der mich in eine neue Weite auch des Verständnisses des Neuen oder des Zweiten Testaments führte. Und ab den 90er Jahren, 2000er Jahre, habe ich erkannt, dass ich mich noch intensiver denn bislang mit dem Neuen Testament, wie ich es nenne, mit dem Zweiten Testament beschäftigen wollte, um in den Bereich zu gehen, der für Christen der entscheidende ist, nämlich ihr eigenes Heiligtum, ihr eigenes Bibelgebäude hineinzusteigen, hineinzudringen, und ihnen das aus jüdischer Perspektive, aus der Perspektive meines Judentums, aus der Perspektive der jüdischen Wurzeln erklären zu können. Mhm.
Ja, ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig und wir können da sehr viel lernen. Da gibt es einen großen Schatz, den wir noch bergen dürfen. Jetzt verstehen Sie sich als Brückenbauer zwischen Judentum und Christentum. Da möchte ich Sie zuerst einmal fragen, ob Sie uns ein bisschen Jesus als Juden zeichnen können, auch in aller Kürze, die wir da jetzt haben. Ich darf auch verweisen auf die Vorträge von Ihnen, die wir schon auf unserer Radiothek auch zum Beispiel haben. Aber in wenigen Sätzen, was zeichnet Jesus besonders als Juden aus? Wo erkennen wir ihn, dass er wirklich jüdisch geprägt ist? Er hatte eine jüdische Kindheit auch erlebt. Woran würden Sie sagen, kann man das besonders festmachen?
Das ist auch eine ganz wichtige Frage, die ich immer wieder in Seminaren in Österreich und Deutschland in persönlichen Gesprächen mit Freunden und Freundinnen bespreche. Jesu-Jude sein wird für mich mit den Jahren immer deutlicher. Das heißt, ich will es mal ein bisschen überspitzt ausdrücken für unsere Hörer und Hörerinnen in Radio Maria österreichweit. An Jesus ist nichts, was ihn nicht als Juden kennzeichnete. War es für mich noch in den frühen Jahren meiner Betätigung im jüdisch-christlichen Dialog noch das Vordergründige, die Beschneidung, das Fest der Auslösung am 40. Tag nach seiner Geburt, was ja zur Marie-Lichtmesse in katholischerseits gefeiert wird, der Gang nach Jerusalem zum Tempel, die Vorbereitung seiner Bar Mitzwa, seiner sogenannten Konfirmation, das Bekenntnis zum Credo des Judentums in Deuteronomium 6,4, so wird es mir mit den Jahren durch mein zunehmendes Hineinsteigen, Hineindringen in die Welt Jesu klarer, dass an ihm gar nichts, rein gar nichts ist, was nicht im tiefsten mit dem Judentum in Verbindung steht. Alles an ihm ist so durch und durch jüdisch, dass ich gar nicht sagen könnte, was typisch jüdisch ist. Für mich muss ich ganz deutlich sagen, ist das, was früher so charakteristisch war und für viele Christen natürlich im Vordergrund steht, das Äußere, heute das am wenigsten Wichtige. In meinen Seminaren darf ich immer wieder auch in Österreich ganz deutlich zeigen, dass jedes Wort, das er über die Lippen bringt, jedes Gleichnis, jede Äußerung, jede rabbinische Diskussion, in der er mit Pharisäern und auch mit Sadduzäern steht, wie uns die Evangelisten beschreiben, durch und durch jüdisch. Und das ist eine ganz große Gnade, die ich heute haben darf, mit Christen gemeinsam, gerade in Österreich, ich bin ja jedes Jahr im September, Oktober in Österreich, auslegen darf, weil ich mit jüdischen Augen diesen meinen jüdischen Bruder sehen und deuten darf. Wenn man mit jüdischen Augen, mit einem jüdischen Herz und mit jüdischem Verstand ihn versteht, ihn wahrnimmt, erkennt man, dass auf Schritt und Tritt jede Äußerung in seiner Muttersprache, im geliebten Hebräisch, einfach durchpulst ist, durchströmt ist von jüdischem Denken. Und das ist etwas, was ich merke, liegt mir sehr am Herzen, Leuten zu zeigen, dass nicht nur das Vordergründige, dass er den Sabbat hält, dass er koscher ist, dass er in den Tempel geht, so die Vordergründigkeiten an ihm jüdisch sind, sondern jedes Wort, jeder Hauch an ihm und durch seinen Mund wirklich geprägt ist von einer tiefen jüdischen Identität. Und in meinen Seminaren darf ich Freunden und Freundinnen, Interessenten und Interessentinnen zeigen, dass wenn ich ihn rückhebraisiere, sprich mit jüdischem Geist verstehe, ihn durch und durch als einen selbstbewussten, engagierten und in der alten Tradition des Judentums stehenden Rabbi von Nazareth porträtieren darf. Und das ist etwas, was ich Christen immer wieder zeigen möchte. Es lohnt sich ungemein, das Judentum Jesu im ersten Jahrhundert kennenzulernen. Es lohnt sich, das Judentum zur Zeit des zweiten Tempels kennenzulernen, bis der Tempel stand und darüber hinaus. Denn je mehr ein Christ, ein Radio Maria Hörer und eine Radio Maria Hörerin wirklich wagt, aufgrund der heutigen Fülle der Bücher und Informationen, die vorliegt, dieses Judentum kennenzulernen, desto mehr entdeckt er die Faszination des Rabbis, des großen Gelehrten Jesu. Und diese Faszination ist ein Reichtum ohnegleichen. Das bedeutet für einen Christen oder eine Christin keinesfalls, das möchte ich ausdrücklich am 17. Jänner 2016 ausdrücken, bedeutet keinesfalls ein Verlust der christlichen Identität. Ein Katholik in Österreich, ein Protestant in Österreich kann zu seiner christlichen Identität ohne weiteres stehen und sein Christentum leben. Aber je mehr Jesus sich konturiert als ein Jude, der in seinem Judentum stand, desto mehr kann ein Katholik, ein Protestant in Österreich ihn wirklich ins Herz schließen und eine innere Verbindung zu ihm schlagen und mit ihm in Beziehung treten. Denn ein Jesus, der nicht in seiner Identität, in seiner Tradition wahrgenommen wird, sondern fehlgenommen wird, ich benutze da gern dieses Wortspiel, wahrnehmen und fehlnehmen. Ein Jesus, der nicht in dem, was er wirklich authentisch war, wahrgenommen, sondern fehlgenommen, missinterpretiert wird, kann nicht wirklich im Raum, einen Raum bekommen im Herzen eines Christen. Mhm. Und viele Christen, mit denen ich verkehre, sprechen mir großen Dank aus, dass ich in ihrem Herzen diese jüdische Präsenz, diese jüdische Identität wachsen lassen helfe. Ein Jesus, der in dem, was er wirklich war, scheinen darf, mit seinen Aphorismen, mit seinen Streitgesprächen, mit seiner jüdischen Leidenschaft, die mich ja ungemein mit ihm verbindet, weil ich auch ein leidenschaftlicher Rhetoriker und ein leidenschaftlicher Prediger vor Gott sein darf. Ein solcher Jesus, der wirklich sui generis durch das, was ihn im Innersten ausmacht, strahlen darf, der kann Herzen berühren und der kann das Hirn der Menschen, das Hirn vieler Christen wirklich erobern und Präsenz zeigen, Verbindung aufnehmen auf einer inneren Ebene.
Mhm. Jetzt haben Sie schon ein bisschen etwas anklingen lassen von der Antwort auf meine nächste Frage. Was fasziniert Sie denn persönlich an Jesus?
Gute Frage. Ich danke für diese persönliche Frage. An Jesus fasziniert mich seine Leidenschaft und seine, ich möchte sagen, seine Emotionalität und seine Spiritualität. Ich bin ein Jude, der aufgewachsen ist in der Tradition der Verbundenheit von Herz und Hirn. Als Jude kenne ich es nicht, entweder emotional oder kognitiv mental zu sein, sondern als Jude in der Tradition von Jesaja, Jeremia, Ezekiel bin ich immer schon verbunden mit Herz und Hirn. Und Jesus, Jehoshua, wie er heißt, Jehoshua, der Erlöser, Gott wirkt durch mich Erlösung, streng genommen Jehoshua auf Hebräisch, ist ein Mann, der beides verbindet, sowohl das Organ des Herzens als auch das Organ des Hirns. Er kann ausgesprochen intellektuell sein und er kann ausgesprochen zärtlich und emotional sein. Es gibt Szenen, die mich so tief berühren, in denen er mit Frauen auf zärtliche Weise umgeht, in denen er sich mit Witwen und Waisen und Geschändeten und Geschundeten ungemein menschlich warmherzig herabbegibt. Und dann gibt es Szenen wie die Bergpredigt oder die großen Gleichnisse, in denen ausgesprochen intellektuell auftritt und Höhen jüdischer Gelehrsamkeit und Theologie erklimmt. Und das ist für mich etwas, was mich im Innersten berührt, denn ich bin ein Mensch, viele Österreich-Hörer am heutigen 17. Jänner, Frau Dr. Lauritsch lauscht uns vielleicht zu, die würde mich sehr freuen, wenn sie sich dadurch berührt zeigt, und Frau Batja Akobian in Klagenfurt, ich habe sehr und viele Freunde österreichweit, auch meine Freunde in Salzburg hören heute hoffentlich zu. All meine Freunde und Freundinnen und natürlich auch viele andere Hörer und Hörerinnen von Radio Maria wissen, dass ich durch meine jahrelange Arbeit in Österreich ein sehr emotionaler und sehr intellektueller Mensch bin. Und das ist mein jüdisches Make-up. Das ist mein jüdisches Dasein, mein jüdisches Präsenzsein, was ich bei Jesus ungemein erlebe. Ein Mensch, der authentisch, holistisch ist, ganzheitlich ist, der nichts von sich abschneidet, um nur partiell bei Menschen zu wirken, sondern so wie die großen Propheten, die seine Vorbilder waren, Jesaja und Jeremia, wirklich, wenn es nötig ist, sehr deutlich werden kann, sehr engagiert schimpfen kann, zornig sein kann, eifern kann für das große Anliegen, nämlich die Basilea Tutu, das Königreich Gottes, aber andererseits auch wunderbare Gedanken, tiefste Gedanken jüdischer Gelehrsamkeit in der unsterblichen Bergpredigt ausdrücken kann. Mit den Jahren fasziniert mich das immer mehr und das ist etwas, was ich in meinen Seminaren immer wieder Menschen zeige. Das hat etwas mit innerer Gesundheit zu tun. Das holistische Konzept, das ja heute in vielen therapeutischen Einrichtungen porträtiert wird, hat Jesus und die jüdische Tradition vor ihm immer wieder schon ausgelebt. Du kannst nur geistig und emotional gesund sein, wenn du integer bist, ganzheitlich bist, wenn du Gefühle nicht abspaltest und wenn du Gedanken zulässt. Und gerade in einem Kontext Jesu, der ungemein schwierig war aufgrund der Besatzung durch die Römer, der Schwierigkeit durch die Okkupation einer heidnischen Macht, erlaubt sich Jesus ganzheitlich, authentisch, holistisch aufzutreten mit seinem Schmerz, wenn ich an die Wehrufe bei Jerusalem denke, mit seiner ungemein ganzheitlichen Liebe, wirklich Intensität an Liebe seinem geliebten jüdischen Volk gegenüber, die sich in allen Facetten ausdrücken darf. Wie gesagt, durch hohe Kognition, durch eine hohe Intellektualität und andererseits durch eine emotionale Zärtlichkeit, die wirklich ungemein tief ist. Und das prägt mich auch. Wenn ich in meinen Seminaren arbeite, merke ich, es ist für mich wichtig, Menschen emotional zu erreichen, durch mein Jude-Sein, durch meine Intensität an Gefühl, aber auch durch meine Tiefe und meine umfassende Intellektualität, die mich als Juden einfach durch und durch charakterisiert. Und das verbindet mich zeitübergreifend mit diesem großen Rabbi Jesus von Nazareth, dem Rabbi Joshua, und mit seinen geliebten Vorfahren, nämlich Jesaja, Jeremia, Ezekiel und den anderen großen Gestalten, zum Beispiel König David, dessen Psalmen ja Jesus immer wieder zitiert.
Kommen wir nochmal zu diesem Wort, das wir versucht haben jetzt schon zu prägen, Brückenbauer zwischen Judentum und Christentum. Worin sehen Sie denn die Brücke?
Meine Antwort ist das, was Shalom Melchorin sagte. Shalom Melchorin war ein großer deutscher Jude, der ebenfalls fliehen musste, wie meine Eltern. 1935 floh er schon aus München nach Palästina, baute sich auch eine jüdische Existenz auf und rang jahrzehntelang um den deutsch-israelischen und den jüdisch-christlichen Prozess. Und er prägte einen großen Satz: Der Glaube Jesu eint uns, der Glaube an Jesus trennt uns. Oder wie ein späterer Christ sagte, der Glaube an Jesus unterscheidet uns. Das möchte ich heute unbedingt aussprechen. Der Glaube Jesu, das Judentum, die Grundlagen des jüdischen Glaubens, die Sie als Christin, Veronika, und viele andere Christen österreichweit prägt, dieses Jüdische, das unverzichtbarer Bestandteil des Christentums ist. Das ist für mich die Brücke. Der Glaube an den einen fürsorglichen Gott, die Liebe zu den Grundwahrheiten des Alten bzw. Ersten Testaments, der Tora, das fest verankert, verortet sein im Ersten Testament, das ist etwas, was uns zutiefst verbindet. Und der Glaube an Jesus, die Grundsätze christlichen Denkens, die größtenteils nach seinem Tod promulgiert wurden, das ist etwas, was uns unterscheidet und uns unterscheiden darf. Und die Brücke, die ich beschlage, die ich betrete, die ich immer wieder aufbaue, wenn ich mit Christen zusammenkomme, europaweit, ist dieses gemeinsame Denken in der Tora. Denn ohne die Tora, ohne das Erste Testament, ohne die jüdische Bibel, die Jesus durch und durch prägt, wäre der christliche Überbau, wie ich ihn nenne, die christliche Weiterentwicklung aus dem jüdischen Grunddenken nie zustande gekommen. Und dieses Rückbesinnen auf die jüdischen Wurzeln, auf Tora-Bewusstsein, auf Deuteronomium, auf die Propheten Israels, die Jesus intensiv liebte, das ist die Brücke, auf der wir schreiten müssen. Denn die schönsten Gedanken Jesu von Nazareth, die Bergpredigt, die Seligpreisungen, die großen Reden am Sabbat sind nicht denkbar ohne permanenten Rückbezug auf das Denken der Propheten, das Denken der Psalmen, das Denken des Genesis-Kontexts. Mein Vater sagte einen Satz, der ist mittlerweile ein Klassiker geworden, schon in den 70er Jahren. Wenn man aus dem Neuen oder aus dem Zweiten Testament alle Stellen herausschneiden wollte, das sagt er natürlich noch in einem Zeitalter vor Pasting, sprich vor den modernen Möglichkeiten per Internet alles zu recherchieren. Wenn man aus dem Neuen, aus dem Zweiten Testament alle Stellen herausschneiden wollte, die direkt oder indirekt Bezug nehmen auf das Erste Testament, auf die Tora, bliebe überhaupt nichts übrig, was bestandfähig wäre. Das heißt, heute nennt man das den Apparat. Wenn ein Christ heute im Apparat, in den Fußnoten, in der Lutherbibel oder in der Einheitsbibel oder in der Elberfelder Bibel schaut, wird er unendliche Bezüge finden zum Ersten Testament. Das mache ich in meinen Seminaren immer wieder deutlich, dass Jesus permanent aus diesem Ozean des Ersten Testaments angelt. Permanent zitiert er Jesaja und Jeremia und die Psalmen und Jakob, Isaak und Abraham. Das heißt, Jesus wird gar nicht verständlich, wird überhaupt nicht verständlich, ohne das Alte, das Erste Testament zugleich aufzuschlagen, während man das Neue Testament liest, beispielsweise die großen Gleichnisse oder die Seligpreisungen. Und das ist für mich die Brücke. Die Brücke ist, dieses Erste Testament sind die Gedanken, die weisen Gedanken aus dem Ersten Testament, aus der Tora, der permanente Rückbezug auf Jesaja, auf Jeremia, auf Ezekiel, durch den erst verständlich wird, was meint überhaupt Jesus, was intendiert er, was beabsichtigt er. Und dieses darzustellen, diesen Ozean, auf dem er die kostbaren Fische, um in diesem Bild zu bleiben, erst fischt bzw. angelt, diesen Ozean aufzuzeigen, dieses reiche Gewässer, in dem die Fische erst wachsen durften, in dem sie gedeihen durften, in dem sie zu Hause waren, das ist mein Anliegen und das ist der Reichtum, der uns beide verbindet, Juden und Christen.
Das war die Sendung Porträt heute mit Dr. Yuval Lapid. Sie haben gemerkt am Ende der Sendung, dass ich das Gespräch ein bisschen gewaltsam beenden musste jetzt in dieser Sendung. Es war nur ein erster Teil unseres Gespräches, das wir geführt haben anlässlich des Tages des Judentums am 17. Jänner, also heute. Und ich möchte Sie darauf hinweisen, dass Sie das ganze Gespräch, das eine Stunde gedauert hat und es auch noch tiefer hineingeführt hat, in das Erste Testament in einer Bibelschule gesendet wird im März oder im April diesen Jahres. Wir sind gerade dabei, das Programm für diese Monate zu planen. Ich darf Sie dann hinweisen auf unser Programmheft, das Sie über das Hörerservice bestellen können oder unsere Homepage www.radiomaria.at. Dort finden Sie diese Sendung und die spätere dann auch in der Radiothek zum Nachhören und Downloaden. Sie können auch eine CD bestellen und oder unser Programmheft im Hörerservice unter 01 710 70 72.